Unser Predigttext aus Daniel 5. Wir lesen dieses ganze Kapitel miteinander. König Belsazar machte ein herrliches Mahl für seine 1000 Mächtigen und soff sich voll mit ihnen. Und als er betrunken war, ließ er die goldenen und silbernen Gefäße herbringen, die sein Vater Nebukadnezar aus dem Tempel zu Jerusalem weggenommen hatte, damit der König mit seinen Mächtigen, mit seinen Frauen und mit seinen Nebenfrauen daraus tränke. Da wurden die goldenen und silbernen Gefäße hergebracht, die aus dem Tempel, aus dem Hause Gottes zu Jerusalem weggenommen worden waren, und der König, seine Mächtigen, seine Frauen und Nebenfrauen tranken daraus. Und als sie so tranken, lobten sie die goldenen, silbernen, ehernen, eisernen, hölzernen und steinernen Götter. Im gleichen Augenblick gingen hervor Finger wie von einer Menschenhand, die schrieben gegenüber dem Leuchter auf die getünchte Wand in dem königlichen Saal. Und der König erblickte die Hand, die da schrieb. Da entfärbte sich der König und seine Gedanken erschreckten ihn, so dass er wie gelähmt war und ihm die Beine zitterten. Und der König rief laut, dass man die Weisen, Gelehrten und Wahrsager herbeiholen solle, und er ließ den Weisen von Babel sagen, welcher Mensch diese Schrift lesen kann und mir sagt, was sie bedeutet, der soll mit Purpur gekleidet werden und eine goldene Kette um den Hals tragen und der Dritte in meinem Königreich sein. Da wurden alle Weisen des Königs hereingeführt, aber sie konnten weder die Schrift lesen, noch die Deutung dem König kundtun. Darüber erschrak der König Belsazar noch mehr und verlor seine Farbe ganz, und seine Mächtigen wurden Angst und Bange. Da ging auf die Worte des Königs und seiner Mächtigen die Königin Mutter in den Saal hinein und sprach, der König lebe ewig. Lass dich von deinen Gedanken nicht zu erschrecken und entfärbe dich nicht. Es ist ein Mann in deinem Königreich, der den Geist der heiligen Götter hat. Denn zu deines Vaters Zeiten fand sich bei ihm Erleuchtung, Klugheit und Weisheit wie der Götterweisheit. Und dein Vater, der König Nebukadnezar, setzte ihn über die Zeichendeuter, Weisen, Gelehrten und Wahrsager, weil ein überragender Geist bei ihm gefunden wurde, dazu Verstand und Klugheit, Träume zu deuten, dunkle Sprüche zu erraten und Geheimnisse zu offenbaren. Das ist Daniel, dem der König den Namen Belshazzar gab. So rufe man nun Daniel, der wird sagen, was es bedeutet. Da wurde Daniel vor den König geführt, und der König sprach zu Daniel, bist du Daniel, einer der Gefangenen aus Juda, die der König, mein Vater, aus Juda hergebracht hat? Ich habe von dir sagen hören, dass du den Geist der heiligen Götter habest und Erleuchtung, Verstand und hohe Weisheit bei dir zu finden sei. Nun habe ich dich vor mich rufen lassen, die Weisen und Gelehrten, damit sie mir diese Schrift lesen und kundtun sollen, was sie bedeutet. Aber sie können mir nicht sagen, was sie bedeutet. Von dir aber höre ich, dass du Deutungen zu geben und Geheimnisse zu offenbaren vermagst. Kannst du nun die Schrift lesen und mir sagen, was sie bedeutet? So sollst du mit Purpur gekleidet werden und eine goldene Kette um deinen Hals tragen und der Dritte in meinem Königreich sein. Da fing Daniel an und sprach vor dem König, behalte deine Gaben und gib dein Geschenk einem anderen. Ich will dennoch die Schrift dem König lesen und kundtun, was sie bedeutet. Mein König, Gott der Höchste hat deinem Vater Nebukadnezar Königreich, Macht, Ehre und Herrlichkeit gegeben. Und um solcher Macht willen, die ihm gegeben war, fürchteten und scheuten sich vor ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen. Er tötete, wen er wollte. Er ließ leben, wen er wollte. Er erhöhte, wen er wollte. Er demütigte, wen er wollte. Als sich aber sein Herz überhob und er stolz und hochmütig wurde, Da wurde er vom königlichen Thron gestoßen und verlor seine Ehre und wurde verstoßen aus der Gemeinschaft der Menschen, und sein Herz wurde gleich dem der Tiere. Und er musste bei dem Wild hausen und fraß Gras wie die Rinder, und sein Leib lag unter dem Tau des Himmels und wurde nass, bis er lernte, dass Gott der Höchste Gewalt hat über die Königreiche der Menschen und sie gibt, wem er will. Aber du, Belsazar, sein Sohn, hast dein Herz nicht gedemütigt, obwohl du das alles wusstest, sondern hast dich gegen den Herrn des Himmels erhoben, und die Gefäße seines Hauses hat man vor dich bringen müssen, und du, deine Mächtigen, deine Frauen und deine Nebenfrauen, ihr habt daraus getrunken, dazu hast du die silbernen, goldenen, ehernen, eisernen, hölzernen, steinernen Götter gelobt, die weder sehen noch hören noch fühlen können. Den Gott aber, der deinen Odem und alle deine Wege in seiner Hand hat, hast du nicht verehrt. Darum wurde von ihm diese Hand gesandt und diese Schrift geschrieben. So aber lautet die Schrift, die dort geschrieben steht: Mene, Mene, Tekel, Upasin. Und sie bedeutet dies: Mene, das ist, Gott hat dein Königtum gezählt und beendet. Tekel, das ist, man hat dich auf der Waage gewogen und zu leicht befunden. Peres, das ist, dein Reich ist zerteilt und den Medern und Persern gegeben. Da befahl Belsazar, dass man Daniel mit Purpur kleiden sollte und ihm eine goldene Kette um den Hals geben, und er ließ von ihm verkünden, dass er der Dritte im Königreich sei. Aber in derselben Nacht wurde Belsazar, der König der Chaldäer, getötet. Lieber himmlischer Vater, auch an diesem Morgen kommen wir im Namen Jesu vor deinen Thron und wollen dir von ganzem Herzen danken. Zuallererst Dank für deine Freundlichkeit und Güte. Dank für alles Bewahren und Segnen. Dank für alles, was wir an guten Gaben von dir empfangen, und das an jedem Tag neu. Aber vor allem danke, dass du bist, der du bist. Du bist der Unvergleichliche, der Unermessliche, der unausforschliche Gott. Du bist der Ewige, der Allmächtige und zugleich der menschgewordene Gott. Du hast uns gesucht und gerufen und gefunden, so wie wir heute Morgen vor dir sind. Und du hast deinen Sohn für uns dahingegeben, damit wir frei sein dürfen. In ihm hast du unsere Krankheit, unser Leid, unser ganzes Unheil, unsere Schuld auf dich genommen. Hast ihn gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Und nur darum sind wir an diesem Morgen hier. Wollen dir danken für dein lebendiges Wort, das wir hören dürfen. Danken dir, dass du uns dadurch lebendig gemacht hast und wir Leben darin finden, ewiges Leben. Wir bitten dich, dass du uns segnest im Reden und im Hören. Bitten dich für die Kinder, die auch heute mit uns im Haus sind, dass du sie segnest. Bitten dich, dass du uns alle erreichst, die wir heute Morgen auf dich hören, hier und an vielen anderen Orten. Und wir bitten dich zugleich für unser Land und für all die Kirchen und Gemeinden und Häuser, dass du dein Wort wirksam werden lässt. Bitten dich um deines Namens und um deiner Ehre willen. Im Namen Jesu sind wir hier, um dich zu ehren, zu loben, deinen Namen groß zu machen. Mach uns still und rede du, der Lebendige, der mitten unter uns ist. Amen.
Was für eine absolute Katastrophe, die uns hier in Daniel 5 berichtet wird. Wir tauchen ein in eine geschichtliche Situation, von der uns die außerbiblischen Schriftsteller wie Xenophon und Herodot ebenfalls berichten. Wir sind beim Staatsbankett am 12. Oktober des Jahres 539. Kein Mensch ahnte das, was in dieser Nacht passieren konnte. Eine riesige Zahl von Ehrengästen war geladen. Wir haben den Text gelesen. Der ganze Hof des Neubabylonischen Reiches wurde noch einmal aufgefahren. Der Kronprinz Belsazar selbst hatte geladen. Nein, er war nur Nummer zwei. Nabonid, das war Nummer eins, der war schon lange nicht mehr da. Der war klug genug, sich nicht mehr in der Hauptstadt zu zeigen. Denn er hatte schon durchschaut, dass das ganze System anfing zu bröseln, hatte sich rechtzeitig distanziert und vom Acker gemacht. Aber Belsazar, der Kronprinz, seit 10 Jahren war er da und thronte mit aller Macht und Herrlichkeit und aller Potenz dort eben in diesem Reich. Nebukadnezar, nein, das war nicht sein Vater. Vater im übertragenen Sinn, im Stammbaum dieser neubabylonischen Herrscher. Und ich erspare Ihnen diesen Stammbaum dieser Herrscher. Und was passierte? Das, was keiner ahnte. Dass tatsächlich eine Truppe der medopersischen Einheiten diese riesige Zitadelle stürmte in dieser Nacht. Wir erfahren davon, dass sie eingedrungen ist, dass Unruhe herrschte. Und dass tatsächlich dieser Nacht nicht nur das unmittelbare Personal des Großherrschers Belsazar getötet wurde, sondern er selber auch in einem Coup eben es den medopersischen Truppen gelang, in dieser Nacht dieses Reich zum Fallen zu bringen und ein neues Reich, das persische Reich, aufzurichten. Was für eine absolute Katastrophe, die uns hier berichtet wird vom 12. Oktober des Jahres 539. Eine Gerichtsstunde für ein ganzes Volk, für eine ganze Zentralmacht und eine Gerichtsstunde für auch diesen Belsazar ganz persönlich. Hier wird einer zur Rechenschaft gezogen, nicht von einem innerirdischen Gericht, das gibt es ja auch, sondern von dem eigentlichen letzten Gericht, nämlich vom lebendigen Gott. Einer, der sich zum Halbgott erklärt hat. Einer, der vergessen hat, dass es den Ewigen gibt, der in dem Odem gibt und vor dem sich ein jeder Mensch einmal zu verantworten hat. Einer wird hier zur Rechenschaft gezogen. Eindrücklich wird uns das beschrieben. Das, was hier steht, hat natürlich eine riesige Reaktionsgeschichte gehabt in der Literatur. Ich möchte an dieser Stelle nur auf eines Sie aufmerksam machen, dass wir in unserer deutschen Geschichte einen haben, der Daniel 5 noch einmal in Texte verfasst hat. Wir lesen Heinrich Heine. Die Mitternacht zog näher schon. In stummer Ruh lag Babylon. Nur oben in des Königs Schloss, da flackert's, da lärmt des Königs Tross. Dort oben in dem Königssaal Belsazar hielt sein Königsmahl. Die Knechte saßen in schimmernden Reihen, sie leerten die Becher mit funkelndem Wein. Es klirrten die Becher, es jauchzten die Knecht, wie klang es dem störrigen König so recht. Des Königs Wangen leuchten Glut im Wein, er wuchs im kecker Mut und blindlings reißt der Mut ihn fort, er lästert die Gottheit mit sündigem Wort. Er brüstet sich frech und lästert wild, die Knechtenschar ihm Beifall brüllt, der König rief mit stolzem Blick, der Diener eilt und kehrt zurück. Er trug viel gülden Gerät auf dem Haupt, das war aus dem Tempel Jehovas geraubt. Und der König ergriff mit frevler Hand einen heiligen Becher gefüllt bis zum Rand. Er leert ihn hastig bis auf den Grund und ruft laut mit schäumendem Mund, Jehova, dir künd ich auf ewig Hohn, ich bin der König von Babylon. Doch kaum das krause Wort verklang, dem König war's heimlich im Busen bang, das gellende Lachen verstummte zumal, es wurde leichenstill im Saal. Und sie an weißer Wand, da kam's hervor wie Menschenhand und schrieb an weißer Wand Buchstaben von Feuer und schrieb und schwand. Der König stieren Blicks da saß mit stotternden Knien und totenblass, die Knechtenschar saß kalt durchgraut und saß gar still, gab keinen Laut. Die Magier kamen, doch keiner verstand zu deuten die Flammenschrift an der Wand. Belsazar ward aber in selbiger Nacht von seinen Knechten umgebracht. Heinrich Heine. Was für eine Katastrophe. Was für eine Katastrophe. Was für eine Wahrheit, die die Heilige Schrift dazu sagt. Es bleibt bestehen. Alle Menschen aller Sorten laufen auf das gerechte Gericht Gottes zu. Nicht nur ein Belsazar, nicht nur der komplett aus dem Ruder gelaufene letzte Großkönig des Neubabylonischen Reiches. Alle Menschen aller Zeiten laufen mit jedem Tag ihres Lebens auf den Tag des Gerichtes zu. Das ist Grundwahrheit der gesamten Offenbarung des lebendigen Gottes. Jeder Mensch hat seinen Gerichtstermin vor seinem Gott. Der Gott, der ihnen den Odem gegeben hat, ihnen und mir, der Gott fordert von ihnen Verantwortung und wird einmal ein gerechtes Gericht über ihr Leben sprechen. Und damit stehen wir nicht nur vor einer riesigen Katastrophe in Daniel 5, sondern wir stehen natürlich auch vor einem unwahrscheinlich heiligen und klaren Moment, der uns hier gewährt wird. Was ist das für ein traumhaftes Geschenk? Was ist das für ein heiliges Wissen, dass über der gesamten Weltgeschichte das gerechte Gericht Gottes stehen wird? Was ist das für eine Botschaft? Gott sei Dank, dass er ein gerechtes Gericht haben wird. Das Gericht unseres Gottes, das lernen wir in Daniel 5, ist ein Gericht, in dem der zu Richtende, in dem der zu Verurteilende Gerechtigkeit widerfährt. Es wird ein Gericht sein, in dem jeder von uns, wenn das Gerichtsurteil gesprochen ist, sagen muss, das, was über mein Leben gesagt wird, und die Strafe, zu der ich verurteilt werde von der höchsten Majestät, ist absolut gerecht. Mein Leben wird gezählt, heißt es im Mene-Tekel-Ufa-Sinn. Das heißt, mein Leben wird Buch geführt. Es ist alles, absolut alles da. Neutestamentlich sagt uns Jesus Christus, dass jedes einzelne Wort unseres Lebens festgehalten worden ist. Alle Gedanken, alle Überlegungen, alle Motive, alles da. Es wird gewogen, sagt uns dieser Text. Das heißt, mein Leben steht auf der Waage. Hat es Bedeutung? Hat es Gewicht? Und hier wird das Urteil gesprochen, nein, zu leicht befunden. Keine Bedeutung, kein Gewicht. Belsazar, du warst der mächtigste Mann deiner Zeit. Aber das Entscheidende, das Wesentliche eines Menschenlebens hast du vergessen, dass du verantwortlich bist vor dem lebendigen und heiligen und ewigen Gott mit deinem Leben. Und dann entdecken wir, dass tatsächlich ein bestimmtes Maß voll ist und ein Mann wie Belsazar zur Rechenschaft gezogen wird. Und der, der tatsächlich die Welt regiert hat, nur von einer Schrift mit ein paar Buchstaben, anfängt, schlotternde Knie zu kriegen und die Panik zu bekommen und plötzlich zu erleben, dass das Entscheidende in seinem Leben er tatsächlich komplett versemmelt hat. Das, was nämlich im Neuen Testament, im Hebräerbrief so lautet, schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Es gibt ein gerechtes Gericht Gottes für jeden Menschen. Das ist für uns eine so heilige, eine so wichtige, eine so wesentliche, eine so zentrale Botschaft. Sie gehört zum innersten Kern unseres Gottes. Unser Gott ist gerecht und übt Gericht. Gott sei Dank. Das gilt in den großen Linien der Weltgeschichte. Mit all denen, die einen unendlichen Strom des Leides, des Terrors, der Bösartigkeit und des Todes hinter sich hergezogen haben. von Anfang an bis in unsere Gegenwart. Und das gilt für die Kleinen und Großmächtigen unserer Zeit. Und das gilt für Sie und für mich. Jeder, jeder wird sein gerechtes Gericht erfahren. Das ist insbesondere auch dann gut, wenn Sie zu denen gehören, die in der Ungerechtigkeit der unterschiedlichsten Systeme leiden und unterdrückt werden und missachtet werden von denen, die das Sagen und die Macht haben. Trösten Sie sich mit dieser heiligen Botschaft. Über jeden Menschen wird es ein gerechtes Gericht Gottes geben. Was ist das für ein Geschenk? Und nachdem das klar ist und wir diesen Belsazar sehen, wird uns natürlich noch eine zweite Seite wunderbar wahr, wenn wir Daniel 5 auf uns wirken lassen. Denn wenn wir jetzt diesen Großkönig an seinem letzten Lebensabend sehen, mit all dem, was dazugehört, dann sehen wir auf der anderen Seite den Propheten Daniel da stehen und können angesichts von Daniel 5 nur eines sagen. Was ist das für ein unglaublich reicher Daniel? Was ist das ein über die Maßen reich beschenkter Mann, der in diesen Stunden hier in Daniel 5 uns beschrieben wird? Bitte, sehen Sie sich doch mit mir diesen Daniel an. Und Sie können nur eines sagen: Lass mich in diesen Spuren dieses Mannes unterwegs sein. Das eine, was Sie hier erkennen, ist, dass der Daniel am 12. Oktober des Jahres 539 dasteht und sagen kann: Das kann doch alles gar nicht wahr sein. Hier werden Worte wahr. Hier werden Worte wahr. Denn das, was da am 12. Oktober des Jahres 539 passiert, das hat der Mann vor 60 Jahren vom lebendigen Zug gesagt bekommen, dass genau das passieren wird. Erinnern Sie sich? Erinnern Sie an den jungen Mann? An den Teenager, der im Jahr 605 verschleppt worden ist von den Vorfahren dieses Belsazar? Erinnern Sie sich an den Vorfahren von diesem Belsazar, an den Großkönig Nebukadnezar mit seinem aufgerichteten großen Traumbild, wo der lebendige Gott sagt, es wird der Zeitpunkt kommen, an dem das goldene Haupt des Neubabylonischen Reiches fallen wird. Und am 12. Oktober des Jahres 539 ist genau das passiert. Einfach weg. Der ganze Spuk der neubabylonischen Machtausfaltung in einer Dimension, die wir uns heute überhaupt nicht mehr vorstellen können, war einfach weg. Warum? 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 Weil der lebendige Gott es gesagt hat. Worte werden wahr. Gottes Worte werden wahr. Wer ist am 12. Oktober des Jahres 539 unendlich reich? Unendlich reich. Ein Mann wie Daniel, der felsenfest fußte auf den Worten Gottes und über den einmal gesprochenen Worten Gottes nicht enttäuscht wurde. Der jahrzehntelang der Depp war, steht dann da und sagt: Das hat mein Gott gesagt und mein Gott ist wahr. Und die Wörter dieser Welt sind Lüge. Und deswegen fußen wir auf den Worten dieses Gottes felsenfest. Nur der ist reich und nur der bleibt reich. Und nur der wird reich am Ende sein, der auf den Schatz der unfehlbaren, gültigen, felsenfesten Worte Gottes setzt. Dann, Schwestern und Brüder, dann alle JK-Teilnehmer, wo auch immer ihr seid, dann werdet ihr nicht enttäuscht. Menschen täuschen, bewusst und unbewusst. Menschen lügen. Gott nie, Gott kann nicht lügen. Er ist nicht ein Mensch, dass er lüge, noch eines Menschenkind, das ihn etwas gereue. Gott ist wahr. Stellt euch mit mir bei allem Lug, bei allem Trug auf die felsenfesten Worte dieses Gottes. Und ihr gehört zu den reichsten Menschen dieser Welt. Das eine. Das andere ist, dass sich eine absolute Katastrophe, die der Staatsmann Daniel in diesen Stunden erleben muss. Das darf doch alles gar nicht wahr sein. Der Mann ist jetzt um die 70 herum. Der hat Jahrzehnte in dem großen Machtapparat des Neubabylonischen Reiches eine führende Rolle gehabt. Und dieser Düssel von Belsazar hat nicht einen Schimmer von ihm. Der spielt bei Belsazar aber auch überhaupt keine Rolle. Keinerlei Bedeutung spielt der Daniel. Hören Sie es? Wie obwohl die Königin Mutter ihren Filius noch mal zur Rechenschaft zieht, er meint, den Daniel begrüßen zu müssen, einen führenden Staatsmann seines Reiches. Bist du einer der Gefangenen aus Juda, die meine Vorfahren hierher gebracht haben? Das ist eine Unverschämtheit. Das ist eine Frechheit. Da wird einem führenden Mitglied der Regierung die Ehre genommen und er wird degradiert zum Gefangenen, wie er damals eben als Teenager hergebracht wurde. Und Daniel? Und Daniel? Und Daniel steht da und ist unglaublich frei. Was ist der Mann frei? Der kann ganz oben sein und füllt die Tageszeitung und die Headlines der damaligen Zeit. Und er kann begrüßt werden als der Gefangene aus Juda. Und er ist immer noch derselbe. Wir sind so dermaßen aus unserer ganzen Kultur, unserer ganzen Prägung auf unsere Anerkennung, auf unseren Stand, auf dass Leute uns gut und nett und angemessen und smart finden. Was ist das für uns wichtig? Was sind wir geil darauf, wichtig und bedeutend zu sein? Dann ist das alles weg. Alles weg. Und wir haben unsere Seele dafür verkauft. Und da steht einer, von dem heißt was ganz, ganz anderes. Der Geist Gottes wohnt in ihm. Belsazar, da kannst du mit deiner blöden Kette sonst wohin gehen. Da kannst du deine ganzen Geschenkchen sonst wem um den Hals hängen. Ich will deinen Plunder nicht, weil meine Bedeutung, Gott sei es gedankt, nicht bei dir und deinesgleichen ruht. Und ich nicht abhängig bin davon, ob du mich gut findest, ob du mich kennst, ob du meinen Namen für bedeutend erachtest. Merken Sie was mit mir. Sie müssen das merken, ganz tief merken. Und Sie müssen Ihr Herz daran hängen. Daran müssen Sie Ihr Herz hängen. Wer gekannt wird vom lebendigen Gott, wer gekannt wird vom lebendigen Gott, kann völlig unerkannt bleiben auf dieser Seite der Erde. Ob Sie und ich einmal Ihren Wikipedia-Eintrag prüfen müssen, ob Sie in irgendeinem Lexikon auftauchen, ob Ihr Lebenslauf dann die Headlines einmal sprengen wird, ist sowas von unwichtig. Sowas von unwichtig. Wenn eines gilt, Ihr Name und mein Name ist vor ihm bekannt. Wenn Gott mich kennt, wenn Gott mich kennt, dann habe ich Bedeutung. Erinnern Sie sich? Eine der schärfsten Gerichtsworte, die Jesus sagen kann, wenn Menschen zu ihm kommen und er ihnen sagen muss, ich kenne dich nicht. Das ist furchtbar. Das darf nicht passieren. Ich kenne dich nicht. Sondern das ist es, was der große Hirte in Johannes 10 sagt. Meine Schafe kennen meine Stimme. Und ich, der Hirte, kenne meine Schafe. Ich kenne die meinen. Und die meinen kennen mich. Und dann steht in dieser Nacht dieser Gefangene aus Juda, dieser degradierte Gefangene aus Juda, mit erhobenem Haupt da und kann sagen, behalt deinen Blunder. Ich bin bekannt beim ewigen Gott. Sein Geist ruht und wohnt in mir. Worte werden wahr. Ja, und Bedeutung bleibt bestehen für die, die bekannt sind vor dem lebendigen Gott. Bedeutung bleibt bestehen. Da können Sie noch so unerkannt, noch so unbekannt durch Ihr Leben hindurch marschieren. Da können Sie in den großen Haufen abgelegt werden, die keine Rolle gespielt haben. Wenn das eine gilt, ich bin bekannt vor Gott, dann gehören Sie mit mir zu den reichsten Menschen dieser Welt. Machen Sie sich mit mir nie abhängig, bitte, von der Bedeutungsschwere innerhalb dieser Welt. Tun Sie das nicht. Sie werden zum Gefangenen und Sie werden ausgespuckt und Sie werden liegen gelassen werden. Sie werden keine Rolle haben. Aber nehmen Sie Anteil an der Kenntnis Gottes und Sie bleiben mit mir. Das Zweite. Und das Dritte. Dieser Mann erlebt nicht nur, dass Worte wahr werden, dass Bedeutung bestehen bleibt. Dieser Mann erlebt ja in diesem Augenblick noch etwas Drittes. Denn das ist für uns alle miteinander doch klar, dass jetzt hier in diesen Augenblicken, während dieser Daniel diese Gerichtsrede über diesen Belsazar im Namen Gottes sagen muss, doch nicht an Daniel vor uns steht, ein Daniel vor uns steht, der sagt, ja, jetzt zeige ich es dir aber, Belsazar. Jetzt lernst du mal meinen Gott kennen. Jetzt sehen wir mal, wer oben und unten ist. Jetzt ist hier aber Feierabend, jetzt ist hier Schluss mit lustig. Zu dem Augenblick, in dem dieses Gericht über den Belsazar ausgesprochen werden muss, ist für einen Propheten wie Daniel, ist für einen gläubigen Mann wie Daniel, ist für alle Glaubenden aller Zeiten eines doch glasklar. Wenn der lebendige Gott in mein Leben hineinschaut, wenn der lebendige Gott meine Biografie aufschlägt, dann stehe ich genauso bescheuert da, wie dieser großkopfige, von Hybris besetzte König. Ich bringe nicht genug Gewicht auf die Waage. Das schaffe ich nicht. Ich bin zu leicht. Wissen Sie das von sich? Oder gehören Sie zu denen, die denken, das wird schon werden? Haben Sie mit mir den Eindruck, Sie könnten noch genug Gewicht auf die Waage bekommen, dass der lebendige Gott, wenn er Ihr Leben wiegt, sagen würde, oh, wie bedeutungsschwer bist du. Oder ist das Miteinander uns klar, was für Leichtgewichte wir sind? Ist uns das klar, dass wir alle miteinander an dieser Stelle im selben Boot sitzen? Alle miteinander. Es ist lange her, es ist wirklich lange her, als unsere Töchter noch scharf drauf waren, mehr zu wiegen. Das ist ja nur in den ersten paar Jahren des Lebens so. Und ich werde es nie vergessen, diese kleine Szene im Bad, natürlich, war eine unserer Töchter da auf der Waage stand und dann gerne ein bisschen mehr gewogen hätte, dieses kleine Mädchen. Und dann habe ich ihr den Gefallen getan, ja, das kann man ablösen, das Problem. Und habe mich in diesem Moment mit ihr auf diese Waage gestellt. Wumm! Wow, da war sie aber stolz wieder an der Zeiger, wie weit er rübergehen kann. Das hat sie gar nicht gewusst, dass man so weit ausschlagen kann mit diesem Zeiger. Was war die stolz auf ihren gewichtigen Papa? Schwestern und Brüder, wer steht bei Ihnen und bei mir auf der Waage? Sie haben die Antwort. Ich werde mich nie trauen, allein auf diese Waage des Gerichtes mich zu stellen. Nie. Ich brauche ein Schwergewicht. Ich brauche ein Schwergewicht. Und jetzt merken wir, wie wunderschön neutestamentlich Daniel 5 vor uns steht. Dass wir das miteinander wissen. Dass der Vater zum Sohn gesagt hat, alles Gericht habe ich dir dem Sohn übergeben. Alles Gericht habe ich dir dem Sohn übergeben. Und der Richter Jesus, seine Richterrobe auszieht. Und der Richter Jesus den Weg in diese Welt hineingeht. Und dieser Richter Jesus die Klamotten runtergerissen bekommt als ein zum Tod Verurteilter. Und der Richter Jesus das Hinrichtungsgerät auf seiner Schulter rausschleift, bis er zusammenbricht. Und der Richter Jesus an diesen Holzbalken hingeheftet wird als ein zum Tod Verurteilter. Und das gilt, was er in Johannes 12 gesagt hat. Jetzt geht das Gericht über diese Welt. Und in diesen Augenblicken passiert das Schönste, das Wichtigste, das Heiligste, das Liebevollste, was jemals auf diesem Planeten passiert ist. Dass mein Gott in Jesus Christus sich auf meine Seite stellt und zu mir auf die Waage kommt. Das ist der Augenblick, der uns in alle Ewigkeit der heiligste Moment sein wird. Nicht mehr allein zu sein vor dem ewigen Gott, sondern ihn, Jesus, gewichtig auf meiner Seite zu haben. Und jetzt kommt dieser Triumph, dieser Karfreitagstriumph des Apostels Paulus zum Tragen. Ist Gott für mich? Wer will dann gegen mich sein, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat? Er hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie soll der uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will jetzt die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist. Ja, vielmehr, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und uns vertritt. So bin ich gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Wer ist jetzt reich? Am 12. Oktober 539. Ein Mann wie Daniel, der in Kapitel 9 sagt, wir vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern allein auf deine große Barmherzigkeit. Das ist es. Jetzt gilt das. Jetzt gilt das, was ich Ihnen schon manches Mal zitiert habe, dass Jesus gesagt hat. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht. Er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Bleiben wir im Bild. Da treten Sie mit mir in die Gegenwart Gottes und da ist diese große Himmelswaage. Und Sie müssen mit mir da gar nicht drauf. Da kommt Jesus und sagt, für den stand ich schon drauf. Das muss reichen. Verstehen Sie? Verstehen Sie mit mir, wie reich ich bin? Verstehen Sie das? Wie unendlich reich ich bin? Gehören Sie mit mir zu diesen reichsten Menschen aller Zeiten? Das sind Menschen, die wissen, Worte werden wahr. Wer auf den felsenfesten Worten Gottes fußt, wird nicht zu Schanden. Das sind Menschen, die wissen, Bedeutung bleibt bestehen. Wer vor Gott bekannt ist, kann unbekannt und unerkannt bleiben und leben. Und Gericht gibt Gnade. Wer mit Christus lebt, hat ewiges Gewicht. Ich bin reich. Ich bin mit Ihnen unendlich reich. Und ich bete mit Ihnen den Gott, den Vater und den Sohn Jesus Christus in dem Geist an, der mich so und der Sie so unendlich reich gemacht hat. Worte werden wahr. Bedeutung bleibt bestehen. Gericht gibt Gnade. Wir beten miteinander. Was können wir jetzt noch anderes tun, als in diesen Augenblicken, Herr Jesus Christus, einfach Danke sagen. Einfach Danke sagen. Danke für diesen unermesslichen Reichtum, den wir haben, indem wir mit dir verbunden sein dürfen. Du hast Worte des ewigen Lebens und wir werden an diesen Worten bleiben. Du gibst unserem Leben Bestand und Bedeutung. Unser Name ist dir bekannt und eingeschrieben in dein Himmelsbuch. Du schenkst uns Gericht, das du für uns getragen hast und gibst uns dadurch Gnade. Gelobt seist du dafür. Wir beten dich an. Lass uns als diese Reichen unseren kleinen Weg gehen. Im Vertrauen auf deine Worte. Im Festbleiben an dem, was du gesagt hast. Im Wissen um unser Bekanntsein vor dir. Und im Freuen an der Gnade, die du uns geschenkt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.